wie es mit der deutschen Hilfe für sein angegriffenes Land weitergeht. Was gibt's Neues? Das frage ich gleich unseren Beobachter nach den Meldungen mit Jonas Ziegler.
Bundeskanzler Merz hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Kanzleramt empfangen. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren zogen sich beide Politiker zu Beratungen zurück. Vor wenigen Minuten hat eine Pressekonferenz begonnen. Dabei sagte Merz, Deutschland werde die Ukraine militärisch weiter unterstützen und das auch ausbauen. Bei dem Gespräch mit Selenskyj seien außerdem mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit und regelmäßige Regierungskonsultationen verabredet worden. Nach dem Treffen im Kanzleramt wird Selenskyj am Nachmittag noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Beide Gesetze treten in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Außerdem hat das Bundeskabinett beschlossen, dass die Mietpreisbremse verlängert werden soll. Der Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig sieht eine Verlängerung bis 2029 vor. Die Mietpreisbremse gibt den Bundesländern die Möglichkeit, die Preiserhöhungen bei Neuvermietungen zu deckeln. Die aktuelle Regelung läuft Ende dieses Jahres aus. Alle Kabinettsbeschlüsse müssen noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die EU ist nach eigenen Angaben auf einem guten Weg, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Vorgesehen ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasemissionen um 55% sinken sollen im Vergleich zum Jahr 1990. Wenn sich die Mitgliedstaaten an ihre Zusagen hielten, könnte eine Senkung von 54% erreicht werden, so die EU-Kommission. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die Analyse zeige, dass die EU ihren Klimaverpflichtungen treu bleibt und entschlossen in den Übergang zu sauberer Energie investiert, so EU-Klimakommissar Hoekstra. Entscheidend ist nun aber, dass die Länder ihre nationalen Klimafahrpläne auch genauso in die Tat umsetzen. Optimismus erzeugt in der EU-Kommission auch der aktuelle Stand. Um 37% sei der Ausstoß der klimaschädlichen Gase bis heute zurückgegangen im Vergleich zum Jahr 1990. Während, so die EU-Daten, die Wirtschaft um fast 70% gewachsen ist. Das nächste wichtige Vorhaben ist nun die Festlegung des Klimaziels für 2040.
Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch sieht ein pauschales Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Jede Schule könne eigenständig regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys dagegen ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann laut Bildungsministerium vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Das Freizeit- und Erholungszentrum Fez in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Laut dem Landesdenkmalamt stellt der Gebäudekomplex ein einzigartiges Zeugnis der DDR-Geschichte dar. Kirsten Buchmann, RBB 24.
Von einem Juwel der DDR-Architektur sprach Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, bei der Übergabe der Denkmalplakette an das Fez. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um es zu erhalten. Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagte, das Fez sei ein Ort für Bildung, Freizeit und Demokratieförderung. Der Gebäudekomplex mit Lärchenholzfassade wurde von Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet, damals unter dem Namen Pionierpalast Ernst Thälmann. Zu dem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum gehören unter anderem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Dadurch, dass das Fez unter Denkmalschutz steht, muss es mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abstimmen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Köpenick 16 und in Hakenfelde 18 Grad, in Frankfurt-Oder 15 und in Ziesa 21 Grad. Frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Das Berliner Regierungsviertel ist gerade eine Hochsicherheitszone, denn der ukrainische Präsident Selenskyj ist in der Stadt. Selenskyj hat Termine mit Bundeskanzler Merz und am Nachmittag mit Bundespräsident Steinmeier. Und klar, es geht um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, wie er beendet werden könnte. Und na klar, es geht um die deutsche Unterstützung für das angegriffene Land. Da tut sich inzwischen einiges. Merz hat ja beispielsweise die Reichweitenbegrenzung für deutsche Waffen gekippt. Noch läuft die Pressekonferenz von Merz und Selenskyj, die verfolgt für uns Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Georg, was hat denn der Kanzler der Ukraine angesichts der stärkeren russischen Angriffe in Aussicht gestellt?
Ja, eine ganze Menge. Merz hat einen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Der erste Punkt, die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen sollen Ende des Jahres wieder aufgenommen werden. Das soll demonstrieren, unser Verhältnis ist eng und es wird enger und enger. Zweiter Punkt, dieser Krieg dürfe nicht alles überschatten. Es wird eine wirtschaftliche Kooperation geben in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Medizintechnik. Und das dritte, die diplomatischen Bemühungen, die werden weiter vorangetrieben. Niemand wolle den Frieden mehr als die Ukraine selbst hat, Friedrich Merz eben gerade gesagt, und die Ukraine sei bereit, technische Gespräche zu führen mit Russland, egal wo, ob in Genf, im Vatikan oder irgendwo sonst. Und bei diesem Punkt dankte ausdrücklich Friedrich Merz dem amerikanischen Präsidenten Trump für sein persönliches Engagement und sagte, die USA seien dabei unverzichtbar. Der vierte Punkt: Es wird eine weitere militärische Unterstützung geben. Das werde ausgebaut. Merz wies darauf hin, Deutschland finanziere einen beträchtlichen Teil der Starlink-Abdeckung. Das sind die Satelliten von Elon Musk betrieben, um die Ukraine mit Informationen über militärische Bewegungen zu finanzieren. Und zweitens werde man eine Kooperation eingehen zur Finanzierung einer eigenen Produktion der Ukraine von sogenannten Long-Range-Waffen, also weitreichenden Waffen, die Russland erreichen werden. Das ist ein Einstieg in eine neue Form der militärischen Kooperation. Und der fünfte Punkt: Wir wollen alle, dass die Waffen schweigen, sagte Friedrich Merz. Es soll eine engstmögliche Partnerschaft geben mit Europa und den USA, um diesen Frieden irgendwann zu erreichen.
Du hast es schon erwähnt, weitreichende Waffen, da wird es nur deutsche Unterstützung geben. In Deutschland läuft ja eine Debatte über den Marschflugkörper Taurus. Hat Merz dazu was gesagt? Wird der jetzt zur Verfügung gestellt?
Ja, er ist gefragt worden von einer ukrainischen Journalistin, die sagte, beinahe enttäuscht: Wir haben alle damit gerechnet, dass jetzt diese Taurus-Lieferung kommt. Was sagen Sie denn zu Taurus? Merz lächelte da, denn er wusste, dass diese Diskussion kommt. Seine Antwort lautete so:
Wir wollen lang weitreichende Waffen ermöglichen. Wir wollen auch gemeinsame Produktion ermöglichen. Und wir werden über Details nicht öffentlich sprechen, sondern wir werden die Zusammenarbeit intensivieren.
Und zwar mit der Ukraine, in der Ukraine, vor Ort, also eine Kooperation bei der Produktion. Es wird eine Absichtserklärung unterschrieben werden von den Verteidigungsministern heute Nachmittag, sagte Friedrich Merz. Auch Selenskyj ist darauf eingegangen, hat gesagt, ja, danke für diese gemeinsame Produktion in der Rüstungsindustrie, beispielsweise auch im Bereich Drohnen. Aber das Wort Taurus hat Selenskyj nicht in den Mund genommen und auch der Bundeskanzler, wie gesagt, er lächelte nur und wollte keine Details nennen.
Und was erwartet Selenskyj von Deutschland? Ist er da in die Tiefe gegangen?
Naja, er hat erst einmal natürlich gedankt für dieses wichtige Signal, dass er heute hier sein darf. Er hat Deutschland einen führenden Partner für die regelbasierte Weltordnung genannt. Und dann hat er schon angedeutet, und nicht nur das, sondern gesagt, die Sanktionen gegen Russland, die müssen jetzt verstärkt werden. Das war etwas, was Friedrich Merz ja auch angekündigt, gefordert hat. Selenskyj sagte, die Verlängerung des Krieges, die muss schmerzhaft werden für Russland. Und auch er ist dann eben nochmal eingegangen auf diese gemeinsame neue Kooperation im Bereich der Rüstung. Er wird gleich mit deutschen Unternehmern zusammensitzen. Und da wird auch das ein Thema sein, wie man vor Ort einsteigen kann. Selenskyj hat gesagt, die Finanzierung ist da. Das ist der Anfang dieser Finanzierung dieser Projekte. Die Pläne dafür sind da. Es könne jetzt sehr schnell losgehen.
Noch ganz kurz zum Schluss, Georg. Der russische Präsident Putin hat auf westlichen Druck bisher immer mit stärkeren Angriffen reagiert. Wie reagiert darauf Merz?
Er spricht vom militanten Revisionismus von Russland, sprach die Luftangriffe an und sagte, diese Luftangriffe sprechen die Sprache eines Angriffskrieges. Also schwere Vorwürfe gegen den russischen Präsidenten, der einfach nicht gewillt sei, auf Diplomatie zu setzen. Putin wolle diesen Krieg. Das ist die Botschaft von Friedrich Merz.
Ganz herzlichen Dank. Georg Schwarte war das, live aus dem Hauptstadtstudio über die Pressekonferenz des ukrainischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers. Diese Pressekonferenz läuft noch. Mal gucken, ob wir noch mehr erfahren, als Georg Schwarte im Hauptstadtstudio uns jetzt schon berichten konnte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das Bundeskabinett hat eine Verschärfung der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das war vor dem Besuch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj Thema. So soll der Familiennachzug für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiären Schutzstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Das betrifft häufig Bürgerkriegsflüchtlinge. Zuletzt war er für Menschen aus dieser Gruppe auf 1000 Angehörige pro Monat begrenzt. Eine ganz ähnliche Tendenz gibt's in Österreich, berichtet aus Wien Korrespondent Wolfgang Wichtel.
Auch für Österreichs Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, geht es darum, Wahlversprechen einzulösen. Nach dem Schock bei der letzten Parlamentswahl. Seine konservative Volkspartei ist seitdem nur mehr zweitstärkste Fraktion im Nationalrat, knapp überholt von der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Obwohl Karner, Innenminister, damals schon noch vor der Wahl begonnen hatte, den Familiennachzug abzubremsen.
Wir haben im letzten Jahr die Maßnahmen insofern verschärft, dass wir DNA-Tests deutlich erhöht haben und auch Dokumentenprüfer bei den Botschaftsanträgen eingeschaltet haben. Das hat eben dazu geführt, dass die Zahlen bereits massiv gesunken sind.
Und das ohne neue Gesetze. Einfach mit einer Aktion scharf, wie Karner das gerne nennt. Mehr Kontrolle. Auch schon in den österreichischen Botschaften der Herkunftsländer. Karner nennt Zahlen, die überzeugen sollen.
Im Februar, März letzten Jahres waren es 2250 tatsächliche Einreisen über den Familiennachzug, heuer im selben Zeitraum 165.
Bei diesem massiven Rückgang, Tendenz weiter fallend, zählte auch der Machtwechsel in Syrien ein. Nachzugsgründe entfielen. Österreichs Innenminister reagierte da demonstrativ schnell. Die neue Koalition in Österreich, ÖVP mit SPÖ und liberalen Neos, bleibt bei einer schärferen Migrationspolitik. Bedenken des SPÖ-Vizekanzlers sind verstummt. Claudia Plackholm, die ÖVP-Integrationsministerin, legt gerade ein neues Integrationspaket vor. Gerhard Karner, der ÖVP-Innenminister, verteidigt gern mit ihr gemeinsam den vorübergehenden Stopp des Familiennachzugs.
Containerklassen, Klassen mit Kindern, wo 80% der Kinder nicht Deutsch können, sind eben nicht zielführend. Wir werden und müssen Kinder in die Integration bringen. Ja, und wahrscheinlich auch Eltern dazu zwingen, dass sie ihre Kinder in die Schulen geben, in die Integration auch bringen.
Deshalb, so Österreichs Regierung, müsse man abweichen von den EU-Regeln, die Familiennachzug grundsätzlich vorsehen. Also Stopp. Erstmal befristet, 6 Monate lang. Vielleicht auch länger. Österreichs Regierung setzt da auf einen neuen Verbündeten in der EU. Deutschland.
Sowohl Österreich als auch Deutschland wollen also den Familiennachzug für Geflüchtete einschränken. Aus Wien berichtete Wolfgang Fichtel. Kleine Einsteins, Curies und Edisons werden wieder mal gesucht im Bundesfinale von Jugend forscht. Und wieder sind mehrere hoffnungsvolle Kandidatinnen und Kandidaten auch aus Ostbrandenburg ab morgen in Hamburg mit dabei. Unter anderem hat sich ein Nachwuchsforscherpärchen aus Eisenhüttenstadt fürs Finale qualifiziert. RBB-Reporter Georg-Stefan Russeff und Stefanie Fiedler haben sich ihre technischen Erfindungen zeigen lassen.
Eine Platine ist das Herzstück des Systems. Messfühler analysieren das Raumklima fortwährend und geben ihre Daten und Befehle zur optimalen Regulierung von Heizung und Licht direkt weiter. Entwickelt haben sie die Leiterplatte in der Technik AG der Gesamtschule 3 Eisenhüttenstadt. Ab Donnerstag stehen die jungen Männer in Hamburg im Bundesfinale von Jugend forscht. Auf Landesebene holten sie vor kurzem schon einmal Gold in der Technik. Für Hamburg haben Ben und Oleg bis zur letzten Minute ihr System noch einmal überarbeitet und verbessert, sagt Ben Köhler.
Am Anfang lief es noch nicht so gut, also Kurzschluss und noch viele andere Probleme. Aber mittlerweile ist man so in einen Automatismus drinne, dass man solch eine Leiterplatte innerhalb von 2-3 Tagen fertig bekommt, ohne größere Fehler.
Zusammen mit ihrem Mentor und AG-Leiter Bernd Polan, einem pensionierten Elektroingenieur, haben Ben und Oleg lange herumgeschraubt. Mit der ersten Steckvariante landeten sie im Regionalwettbewerb nur auf Platz 2, erklärt Polan.
Und um das richtig professionell aussehen zu lassen, habe ich dann empfohlen, eine Leiterplatte herzustellen.
Die Rollen im Team sind klar verteilt. Während Ben der Vordenker ist, verfügt Oleg über die technisch-handwerklichen Skills. Mit dem Lötkolben kann dem 20-Jährigen keiner so leicht was vormachen. Das liegt bei Oleg Smoly wahrlich in der Familie.
Das habe ich in meiner Kindheit entwickelt durch meinen Vater. Der hat mir sehr gerne gezeigt, was er gemacht hat. Und dadurch habe ich auch Interesse an Elektronik entwickelt. Und als ich die AG gesehen habe, wollte ich unbedingt mitmachen.
Und vor einem Jahr war er dann im Team, auch weil die Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt immer schaut, welcher ihrer Schüler über versteckte Talente verfügt und diese dann gezielt fördert. Hierauf legt Schulleiterin Ute Tobi besonders Wert.
Wir schauen uns unsere Jugendlichen an und versuchen einfach an dieser Stelle zu gucken, wo liegen die Stärken, wer kann so vielleicht nochmal ein bisschen geschubst werden, in dem Sinne, dass man sagt, könntest du dir vorstellen, wir haben die und die Arbeitsgemeinschaften.
Bei Ben und Oleg hat das so gut funktioniert, dass sie mit ihrem fertigen Sensorsystem im Bundesfinale von Jugend forscht stehen.
Jugend forscht in Eisenhüttenstadt. Stefanie Fiedler informierte. 16 Minuten nach 2 ist es jetzt. Eine ganz frische Meldung im rb24 Inforadio Verkehrsservice. Vorsicht bitte auf der A10, dem östlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink, da steht ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf der mittleren Spur.
rbb 24 Inforadio Sport.
Der moderne Fünfkampf in Deutschland steht am Abgrund. Athleten können seit Monaten nicht starten. Sämtliche Fördergelder des Bundes sind eingefroren. Ein Machtkampf an der Spitze des deutschen Verbandes hat die Sportart in diese tiefe Krise gestürzt. Statt Schwimmen, Laufen, Schießen, Fechten und Hindernisparcours steht im Verband gerade nur eine Disziplin im Vordergrund, das Streiten. rbb24 Inforadio Fünfkampf-Reporterin Tabea Kunze weiß mehr.
Seit er 13 ist, ist Patrick Doak Fünfkämpfer. Der Potsdamer hat an 2 Olympischen Spielen teilgenommen und ist Athletensprecher im Deutschen Fünfkampfverband.
Aber tendenziell muss ich gestehen, sage ich aktuell ganz häufig, ich bin einfach nur Student.
Denn seine Sportart liefert mal wieder unrühmliche Schlagzeilen. Nachdem das umstrittene Springreiten durch einen Hindernisparcours für die Sportler ersetzt wurde, war die Hoffnung bei den deutschen Athleten auf ruhigere Zeiten groß. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ende April haben sich auf 2 unabhängigen Verbandstagen 2 konkurrierende Präsidien wählen lassen. Beide beanspruchen die Macht im deutschen Verband. Mittendrin die Athleten wie Patrick Doak.
Wir sind extrem gespalten, muss man sagen, weil mit dieser Präsidentschaftswahl auch so ein bisschen die sportliche Ausrichtung des modernen Fünfkampfs einhergeht.
Die Seite des früheren Vizepräsidenten Jan Feder hat angekündigt, den Bundesstützpunkt in Potsdam zu schließen und stattdessen einen in Bonn zu eröffnen. Die andere Seite mit Barbara Oettinger an der Spitze will die etablierten Stützpunkte in Berlin und Potsdam beibehalten. Die beiden Parteien sind mittlerweile so verfeindet, dass sie nur noch über Anwälte kommunizieren. Die Folgen für die Sportler sind dramatisch. Weil es keinen eindeutigen Vorstand gibt, können sie derzeit nicht für internationale Wettkämpfe gemeldet werden.
Also das ist schon sehr frustrierend. Aktuell, die Athleten trainieren alle so 6 bis 7 Tage die Woche, reißen da 40 plus Stunden ab und am Ende wissen sie gar nicht wofür.
Der Fünfkampf in Deutschland droht, seine Sportler zu verlieren. Denn ohne einen legitimierten Vorstand können auch keine Athletinnen und Athleten für die Fördergruppe der Bundeswehr gemeldet werden. Die aktuellen Förderplätze laufen in 3 Monaten aus. Die Deutsche Sporthilfe hat ihre Zahlungen schon jetzt eingestellt. Die Lebensgrundlage der Fünfkämpfer wackelt.
Somit wird das quasi eigentlich das Hauptproblem auch sein, wenn wir das nicht bald lösen mit dem Verband, dass uns einfach eine ganze Generation wegbricht an Athleten.
Dem Deutschen Verband wurden bereits sämtliche Fördergelder des Bundes gestrichen. Eine drohende Insolvenz steht im Raum. Gelder sollen erst wieder fließen, wenn eine ordnungsgemäße Geschäftsführung wiederhergestellt sei. Doch Athletensprecher Patrick Doak hat wenig Hoffnung auf eine schnelle Einigung.
Diese Lösung an sich, die wird nicht intern passieren können. Dafür sind diese beiden Parteien zu verstritten und die Sache ist zu verfahren. Die muss auf jeden Fall extern gelöst werden, weil keiner akzeptiert irgendein Schriftstück des anderen.
Damit kann wohl nur ein Gerichtsentscheid die Führungskrise im deutschen modernen Fünfkampf beenden.
Also Streit beim Verband für modernen Fünfkampf in Deutschland. Was da der Hintergrund ist, berichtete unsere Sportreporterin Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieckwerder und Leest erheblicher Stau an einer Baustelle. Aktuell 50 Minuten plus. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 10 Minuten. Stockender Verkehr auch auf der südlichen A10 Richtung Frankfurt-Oder zwischen Kreuz Schönefeld und Dreieck Spreeau. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barlim. Zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink steht ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der mittleren Spur. Stadtverkehr Berlin, wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr gibt es Einschränkungen. Sie brauchen Geduld auf der A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm auf dem Tegeler Weg vor der A100 Stadt auswärts und auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße.
20 nach 2 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Über 3 Jahre greift Russland inzwischen die Ukraine an und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, vieles deutet auf eine neue russische Großoffensive hin. Der ukrainische Präsident Zelensky war gerade im Kanzleramt und sprach dort mit Bundeskanzler Merz über Konsequenzen. Mehr in den Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Bundeskanzler Merz hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei dessen Staatsbesuch in Berlin weitere Hilfen zugesichert. Deutschland werde die militärische Unterstützung fortsetzen und ausbauen, sagte Merz nach einem Gespräch im Kanzleramt. Es gehe darum, den Druck auf Russland zu erhöhen. Ziel sei, die russische Kriegsmaschine zu schwächen und den Weg für Verhandlungen zu öffnen.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. 2 Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Die AfD hat eine Räumungsklage für ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf erhalten. Die Klage stammt von der Vermieterin, wie das Berliner Landgericht mitteilte. Aus unserem Hauptstadtstudio Moritz Grenner.
In der Räumungsklage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, steht, dass die Partei nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes gefeiert und die Fassade mit dem AfD-Logo angeleuchtet habe. Beides sei nach Angaben der Vermieterin nicht erlaubt. Aus der Klage geht außerdem hervor, dass die Polizei alle Zugänge zum Gebäude während der Party gesperrt habe. Die anderen Mieterinnen und Mieter konnten das Haus demnach über mehrere Stunden nicht betreten. Die Vermieterin hält eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für unzumutbar und hat der AfD deshalb fristlos gekündigt.
Das Fez in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Stadtentwicklungssenator Gäbler hat die entsprechende Plakette an das Freizeit- und Erholungszentrum übergeben. Der SPD-Politiker nannte das Fez ein Juwel der DDR-Architektur. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um das zu erhalten. Der Gebäudekomplex mit der typischen Lärchenholzverkleidung wurde von Architekt Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet. Er umfasst Veranstaltungssäle sowie einen Sportbereich, unter anderem mit einer Schwimmhalle. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Köpenick 16 und in Hakenfelde 18 Grad, in Frankfurt-Oder 15 und in Ceesa 21 Grad. In der Nacht bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken 18 bis 20 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze. Willkommen. Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen die erneuerbaren Energien. Deren Wachstum müsse mehr im Sinne des Netzes erfolgen, sagt der Manager, der zuvor unter anderem Wesernetz in Bremen leitete. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Vis-à-vis. Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch in zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten und was ich verstanden habe.
Jetzt müssen wir dieses Gespräch mal ganz kurz unterbrechen für eine dringende Meldung im RBB 24 Inforadio Verkehrsservice. Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Genshagen, da blockiert ein liegen gebliebenes Fahrzeug die linke Spur.
Wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10 oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich da zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut immer auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen. Zum wechselhaften Wetter in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen in der Hauptstadt derzeit zwischen 17 und 19 Grad. 18 meldet Prenzlau und auch Frankfurt. Oder am Nachmittag immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Die können auch mal heftiger ausfallen, dazu auch stärkerer Wind. Der morgige Feiertag, der wird richtig nett. Prima Ausflugswetter, wechselnd bewölkt, immer wieder Sonne. Meist trocken bei höchstens 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieckwerder und Leest. Erheblicher Stau an einer Baustelle, aktuell 50 Minuten plus. In der Gegenrichtung 10 Minuten plus vor der Havelbrücke. Stockender Verkehr auch auf der südlichen A10 Richtung Frankfurt-Oder zwischen Genshagen und Rangsdorf sowie zwischen Kreuz Schönefeld und Dreieck Spreeau. Stadtverkehr Berlin wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten. Immer mal wieder Sperrungen. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Auf dem Stadtring A100 stockt es in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Wedding. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg dauert es länger. Weitere Staupunkte in der Innenstadt sind Fennbrücke, Hauptbahnhof und Elsenbrücke sowie die Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee.
14.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Berlins Regierungsviertel ist ja gerade ein Hochsicherheitsbereich, weil ein höchst gefährdeter Staatsgast sich mit Bundeskanzler Merz getroffen hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist nämlich zu Gast. Es gab viel zu bereden. Selenskyj erhofft von Merz mehr Hilfe im Kampf gegen die russische Aggression. Meldung jetzt mit Jonas Ziegler.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin mitgeteilt. Nach Angaben des CDU-Politikers werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte er nicht nennen. Merz und Selenskyj kündigten außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr an. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine strengere Migrationspolitik vorsieht. So soll eine Einbürgerung künftig wieder erst nach 5 Jahren möglich sein und nicht mehr nach 3. Außerdem wird der Familiennachzug ausgesetzt für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Bundesinnenminister Dobrindt sagte auf einer Pressekonferenz, die Regelung gelte für 2 Jahre.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv einer Überforderung der Aufnahme- und Integrationssysteme entgegen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Der Brandenburger CDU-Politiker Abraham ist neuer Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Das hat der Bundestagsabgeordnete auf Anfrage von RBB 24 bestätigt. Holger Brandenbusch, RBB 24.
Abraham ist Bundestagsabgeordneter für den Brandenburger Wahlkreis Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz. Der 58-jährige Jurist ist unter anderem Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Er war auch schon Gesandter an der deutschen Botschaft in Warschau. In einer ersten Reaktion sprach er von einem Herzensanliegen. Es müssten alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen entlang der Neiße und der Oder gemeinsam gedacht werden, erklärte Abraham.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Zwar waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im April, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort berichtet Birgit Harprath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch sieht ein pauschales Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Jede Schule könne eigenständig regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys dagegen ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann laut Bildungsministerium vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Das Fez in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Stadtentwicklungssenator Gäbler hat die entsprechende Plakette an das Freizeit- und Erholungszentrum übergeben. Der SPD-Politiker nannte das Fez ein Juwel der DDR-Architektur. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um das zu erhalten. Der Gebäudekomplex wurde von Architekt Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet. Er umfasst Veranstaltungssäle sowie einen Sportbereich, unter anderem mit einer Schwimmhalle. Ein besonderes Merkmal ist die Verkleidung der Fassade mit Lärchenholz. Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der zweiten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. Nachmittags dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Pankow 13 und in Tempelhof 19 Grad, in Fürstenberg 14 und in Rüdersdorf 21 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 14.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Die Zahl neuer Asylbewerber ist in Deutschland deutlich gesunken. Im letzten Jahr fast 30% weniger als im Vorjahr. Viele Erstaufnahmeeinrichtungen sind nicht mehr ausgelastet, so wie die in Eisenhüttenstadt. Die neue Bundesregierung aber will einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik. Das Kabinett fasste dazu heute erste Beschlüsse. Der Familiennachzug soll ausgesetzt werden. Außerdem soll die Einbürgerung nach schon 3 Jahren für gut integrierte Zuwanderer wieder abgeschafft werden. Ausgearbeitet wurde der Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann hat sich die Details mal genauer angeschaut. Ich habe sie vorhin gefragt, wie Dobrindt angesichts der sinkenden Zuzugszahlen die Verschärfung denn begründet.
Na, der Bundesinnenminister verweist immer wieder auf die Belastung, die sich eingestellt hat in den Kommunen. Dem müsse man nun entgegenwirken, weil die Kommunen das einfach nicht mehr bewältigen könnten. Ja, und dann heute in der Pressekonferenz danach gefragt, wie das denn jetzt so zusammenpasst, diese geringe Zahl von Familienangehörigen, wenn man nun den Zugzug aussetzen will für 2 Jahre. Ne? Also Familienangehörige sollen ja dann nicht mehr nach Deutschland kommen können. Was es dann ausmacht, da hat er dann auf die Signalwirkung verwiesen, dass also international sich dann immer weniger Menschen auf den Weg machen würden und dass es dann eben auch eine Entlastung sei für die Kommunen.
Also es geht ihm hauptsächlich offenbar um das Signal. Es gibt massive Kritik am Stopp des Familiennachzugs. Menschenrechtsorganisationen, Kinderhilfswerk, Paritätischer Gesamtverband und auch die christlichen Kirchen sprachen sich gegen die Verschärfung aus. Beeindruckt das die Bundesregierung?
Na, Alexander Dobrindt hat das dann heute, als er danach gefragt wurde, so ein bisschen abgetan. Er hat dann gesagt, ach, da war jetzt für ihn eigentlich nichts Überraschendes dabei. Die Grünen, die haben ja gesagt, also Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, hat es heute Morgen nochmal betont, dass sie sich also wundert, dass Parteien mit einem C im Namen, also die von sich sagen, christlich zu sein, sowas Unbarmherziges auf den Weg bringen können. Ja, also Jens Spahn, der Fraktionschef der Union, hat seinerseits gesagt, er hat den Innenminister natürlich gelobt, gesagt, die Migrationswende ist nun eingeleitet und Dobrindt ist dann jetzt damit der schwarze Sheriff. Also es geht sehr weit auseinander. Die Kirchen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche Deutschlands, die sind sich einig. Die haben da gestern nochmal eine Stellungnahme rausgegeben und danach sagen sie eben, Kinder und Eltern gehören ganz klar zusammen und Familien gehören zusammen. Das sei ein Gebot der Nächstenliebe und da natürlich auch der indirekte Verweis wieder auf das C in dem Namen dieser beiden Parteien.
Und auch bei der Einbürgerung gibt es ja Änderungen. Die letzte Bundesregierung, also die Ampel, hat die sogenannte Turbo-Einbürgerung eingeführt. Besonders gut integrierte Zuwanderer konnten bereits nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen. Das wird jetzt abgeschafft. Warum?
Na, der Bundesinnenminister hat darauf verwiesen, dass man ja jetzt auch nach 5 Jahren den Pass bekommen kann, wenn man gut integriert ist. Stimmt ja auch. Nur ist es natürlich die große Frage, was das für eine Signalwirkung auch sein soll. Du hast ja gesagt, gut integrierte Zuwanderer, genau. Also das sind Leute, die nachweislich gut die deutsche Sprache gelernt haben, die in Arbeit sind, also nicht von Sozialhilfe in irgendeiner Form abhängig, also sich hier schon bereits gut integriert haben. Da muss man sich dann natürlich fragen, warum das dann jetzt 5 Jahre dauern soll, bis sie eingebürgert werden und statt bislang 3 Jahren, das war ja etwas, was die Ampelregierung noch eingeführt hat. Und es steht vielleicht auch ein bisschen im Widerspruch zu dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht, denn danach will man ja eigentlich hier bessere Bedingungen schaffen für Fachkräftezuwanderung in Deutschland.
Stichwort Fachkräftezuwanderung. Diese Verschärfungen, die da heute auf den Weg gebracht wurden, Bundestag und Bundesrat müssen ja noch zustimmen. Diese Verschärfungen, die senden das Signal in die Welt, Ausländer sind hier eher nicht willkommen. Wie will das Kabinett diesen Eindruck dämpfen?
Ja, das ist jetzt die große Frage mit diesen beiden doch recht deutlichen Signalen, die möglicherweise gar nicht so langfristig wirken, so nachhaltig wirken, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Das muss man dann erstmal sehen. Also im Koalitionsvertrag stehen da so ein paar Dinge, die man sich überlegt hat, um die Fachkräftezuwanderung zu fördern. Unter anderem will man eine sogenannte Work-and-Stay-Agentur einrichten mit Mithilfe der Bundesagentur für Arbeit. Also das soll so eine zentrale IT-Plattform werden für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland. Aber ja, das Einstampfen dieser schnellen Einbürgerung sendet ein deutlich anderes Signal.
Soweit Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann zu den neuen Migrationsgesetzen der Bundesregierung, die höchst umstritten sind. Gleich 9:09 ist es jetzt. Beim Joggen wieder besser Luft bekommen, das Essen besser schmecken können und eine Menge Geld sparen. Das geht für einige ganz einfach, indem man nämlich mit dem Rauchen aufhört. Doch das fällt vielen Rauchern schwer. Noch immer sterben jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen an den Folgen ihres Nikotinkonsums. Jetzt liefert auch eine große internationale Studie ziemlich gute Argumente, um mit dem Rauchen aufzuhören. Die Details kennt RBB Gesund-Autorin Ursula Stamm.
Die Studie ist beeindruckend. Über 2 Millionen Menschen in fast 40 Ländern der Welt wurden befragt und untersucht. Und zwar zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. An erster Stelle steht Bluthochdruck, an zweiter Stelle das Rauchen. Studienleiterin Professorin Christina Magnussen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Man hat eben gesehen, die mit 50 Jahren nicht rauchen im Vergleich zu denen, die rauchen und sonst alle anderen der klassischen Risikofaktoren haben einfach über 5 Jahre länger gelebt insgesamt und auch knapp 5 Jahre länger gelebt ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Für Frauen lohnt sich der Rauchstopp sogar noch mehr als für Männer.
Männer haben eigentlich grundsätzlich mehr Risikofaktoren als Frauen. Aber Frauen haben, wenn man diese Risikofaktoren dann kontrolliert, offenbar einen deutlich höheren Benefit für die Lebenszeit.
Ein weiteres Ergebnis der Studie, ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Alter. Selbst wer erst mit Mitte 50 oder sogar noch später mit dem Rauchen aufhört, gewinnt zusätzliche gesunde Lebensjahre. Doch viele Menschen in Deutschland scheinen das Risiko des Rauchens nicht mehr im Blick zu haben. Im Moment rauchen und dampfen wieder signifikant mehr Menschen als noch vor einigen Jahren. Professor Dr. Stefan Blankenberg, Kardiologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Wir hatten in den großen Populationsstudien vor einigen Jahren nachweisen können, dass wir in Deutschland 12-13% Raucherinnen und Raucher hatten. Jetzt steigt das Ganze auf über 20% wieder an und vor allem die Jugendlichen beginnen wieder vermehrt zu rauchen.
Welche Folgen das Rauchen für den Körper hat, sieht der Kardiologe jeden Tag, wenn er im Katheterlabor Menschen mit Herzproblemen behandeln muss.
Ich sehe die Endstrecke der Erkrankung, das heißt verkalkte Herzkranzgefäße, auch Herzklappenerkrankungen, Herzschwäche, all das ist Folge von Risikofaktoren.
Zu denen neben dem Rauchen auch Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel, Diabetes und Übergewicht gehören. Etwa jeder Vierte würde nach einem Herzinfarkt mit dem Rauchen aufhören, so Stefan Blankenberg. Doch allein auf Eigeninitiative zu setzen, geht dem zukünftigen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie nicht weit genug.
Es ist jetzt so, dass das Rauchen wieder ansteigt und im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da wirklich zurück. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Rauchen bei uns viel zu preiswert ist.
Ganz konkret, in Australien etwa werden Zigaretten deutlich höher besteuert. Eine Schachtel Zigaretten kostet dort 27 Euro und ist damit viermal so teuer wie in Deutschland. Ein höherer Preis, der würde vor allem junge Menschen vom Rauchen abhalten, so Kardiologe Stefan Blankenberg.
Und die Jugendlichen, die überlegen, wo sie ihr weniges Taschengeld verausgaben, die werden es sich fünfmal überlegen, eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, wenn die doppelt so teuer ist. Die werden dann sagen, oh, das ist so teuer, nee, dann mache ich was anderes.
Wer mit dem Rauchen aufhören will, dem können Raucherentwöhnungsprogramme helfen, die in allen deutschen Städten angeboten werden. Finanziert übrigens von den Krankenkassen.
Tja, und es gibt wieder neue, gute Argumente mit dem Rauchen aufzuhören, zusammengefasst von RBB Gesundautorin Ursula Stamm.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Lange Zeit galten Videospiele als reine Unterhaltung oder wurden sogar als schädlich betrachtet. Man denke da zum Beispiel an die Killerspieldebatte. Doch mittlerweile hat sich eine ganze Menge getan. Der Gaming-Markt ist die finanziell umsatzstärkste Unterhaltungsbranche der Welt geworden. Da werden Spiele auch immer häufiger genutzt, um Wissen zu vermitteln. Eine große Chance, die auch auf der Republika, die heute zu Ende geht, diskutiert wurde. Und Lukas Haas aus unserem RBB-Kulturrecherche-Team ist in die Welt der sogenannten Serious Games eingetaucht.
Bauer. Good morning, Miss Katz. There is a new case.
1956, 11 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes. Esther Katz ist Staatsanwältin im Team von Fritz Bauer, dem hessischen Generalstaatsanwalt, der die Auschwitz-Prozesse gegen alle Widerstände führte. Esther Katz ermittelt Fälle aus der NS-Zeit als Hauptfigur im Computerspiel The Darkest Files. In der Rolle der jungen Staatsanwältin durchforstet man alte Akten, verhört Verdächtige und Zeugen und bringt NS-Verbrecher vor Gericht.
According to witness, two men picked up Mr. Norman from his apartment. Were you one of them?
Jörg Friedrich hat das Spiel entwickelt.
Das Ziel war wirklich eigentlich zu zeigen, wie diese kleinen, furchtbaren Verbrechen in so einer Umgebung, also im Unrechtsstaat, existieren können und passieren können, ohne dass sie bestraft werden. Und wie das eigentlich denselben Geist atmet, der dann Auschwitz möglich macht.
Mit seiner Firma Paint Bucket entwickelt er Computerspiele, die mehr sein wollen als Unterhaltung. Die auch bilden wollen, sogenannte Serious Games. Denn die großen Spiele haben oft blinde Flecken.
Sehr wenige dieser Games erzählen zum Beispiel über Auschwitz oder über Antisemitismus oder über die Zerstörung der Demokratie. Und das ist ein Problem, weil ich halte Games für das erzählende Leitmedium dieses Jahrhunderts. Und wenn da bestimmte Erzählungen, bestimmte Geschichten einfach gar nicht stattfinden, dann ist das ein Problem.
Matej Samide von der Stiftung Digitale Spielekultur erkennt aktuell einen Gegentrend. Der Historiker spricht auf der Republika dieses Jahr über die demokratische Kraft von Videospielen.
Computerspiele nehmen sich als Medium immer ernster, versuchen eben auch etwas zu transportieren, oft eben dann auch zum Beispiel sowas wie historische Bildung und wichtige Informationen und befreien sich ein bisschen von diesem Vorurteil, diesem Gedanken, dass Spiele nur zum Spaß da seien.
Das betreffe auch große Blockbuster-Produktionen. Wichtig, denn 6 von 10 Menschen in Deutschland spielen Videospiele laut Spieleverband Game. In Samides Augen eine Chance für die Bildungsarbeit.
Dadurch, dass ich eben direkt in die Spiele eingreife und mit den Spielen interagiere, gibt es mir eine ganz andere Beziehung zu dem Erlebten, als wenn ich es nur gelesen oder gesehen habe.
Das machen sich inzwischen auch immer mehr Initiativen und Bildungsstätten zu nutzen. Sie investieren Geld in die Entwicklung von Serious Games. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat für Schüler ein Spiel entwickelt, das den Umgang mit Toleranz lehren soll. Das Ilius-Experiment.
Der Tolerance-Score sollte für uns arbeiten, nicht gegen uns.
Fadel Speck von der Initiative hält das für notwendig.
Wir müssen die Zielgruppe da abholen, wo sie sind. Jugendliche spielen. Wir bewegen uns in einen Raum rein, der von Jugendlichen stark besetzt ist tatsächlich und stark frequentiert wird. Und alleine das honorieren die schon, dass wir quasi auf diese Ebene kommen.
Politische Bildung auf Augenhöhe. Dennoch kein Allheilmittel.
Das sage ich auch ganz ehrlich, dieses Spiel wird niemanden sozusagen aus einem rechten Mindset rausholen. Das kann es gar nicht. Trotzdem bietet so ein Spiel die Möglichkeit, eine Tür aufzustoßen.
Begleitet mit pädagogischer Einordnung also eine Chance für politische Bildung von Schülern und auch allen anderen Menschen. Denn Bildung soll ja auch Spaß machen.
Tja, Lukas Haas berichtete über sogenannte Serious Games, wie Videospiele also zur Demokratieerziehung genutzt werden. Und ja, wer weiß, vielleicht stehen Sie auch gerade im Stau in Berlin, denn der ukrainische Präsident ist in der Stadt. Ein Thema, das uns schon den ganzen Tag begleitet. Das bleibt auch so. Bernhard Kempf übernimmt hier.
Ja, ganz genau, Clemens. Da schauen wir mal zunächst auf die Verkehrsprobleme. Später dann wollen wir mit unserer Kollegin im Hauptstadtstudio sprechen, denn die hat die Pressekonferenz von Selenskyj und Merz am Mittag in ganzer Länge verfolgt. Und mit ihr will ich dann ein erstes Fazit ziehen.
Also, da geht's gleich um den Selenskyj-Besuch. Ich sage Tschüss für heute und einen schönen Feiertag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Dreieck Werder und Leest erheblicher Stau an einer Baustelle. Es dauert 50 Minuten länger. Auf der südlichen A10 Stau nach Unfällen in Richtung Frankfurt-Oder zwischen Ludwigsfelde Ost und Rangsdorf 15 Minuten plus und zwischen Raststätte Fichtenplan und Niederlehme 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin wegen des Besuchs von Präsident Selenskyj wird es heute den ganzen Tag über immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auf dem Stadtring A100 Stau in beiden Richtungen zwischen Wedding und Kreuz Schöneberg. Außerdem ist in Richtung Neukölln nach einem Unfall vor dem Kreuz Schöneberg die linke Spur blockiert.
Die Zeit jetzt 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Ja, der russische Präsident Putin ist nicht zu Verhandlungen nach Istanbul gereist, um mit der Ukraine über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die russischen Angriffe gehen weiter. Wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Thema heute in Berlin. Die Nachrichten hat Jonas Ziegler.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin mitgeteilt. Nach Angaben des CDU-Politikers werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte er nicht nennen. Merz und Selenskyj kündigten außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr an. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Die Bundesregierung hat 2 neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für pflegebedürftige Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.